True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Willkommen zu einer weiteren Folge True Athletes, True Talk. Am Mikrofon begrüßt euch Peter Schmidt und ich freue mich auf unseren heutigen Gast, Dr. Ralf Buckwitz, Direktor der DLV Trainerakademie. Hallo Ralf.
Ja, schönen guten Tag.
Ralf, seit rund einem Jahr bist du Direktor der DLV Akademie. Was kann man sich darunter vorstellen? Was sind da so deine Kernaufgaben?
Na, wir beschäftigen uns in vorderster Linie mit der Fortbildung, Ausbildung, mit der Kooperation mit Partnern aus Wissenschaft, Sport und Verwaltung. Und nicht zuletzt haben wir auch eine Auslandstrainerakademie. Und als Chef bin ich für gute Stimmung im Team zuständig, die Stärken der Mitarbeiter zu erkennen. Denn wir wissen ja, alles, was Spaß macht, funktioniert in der Regel auch besser.
Du warst ja viele Jahre Rhönradturner. Schließen sich für mich zwei Fragen an. Wie kommt man zum Rhönradturnen und wie kommt man von dort dann zur Leichtathletik?
Dass ich dorthin gekommen bin, ist eigentlich reiner Zufall. Meine Mutter wollte, dass ich zum orthopädischen Turnen gehe und der Verein war halt in unmittelbarer Nähe zu meiner Nachbarschaft. Und da bin ich einfach mal hingegangen und dort auch hängen geblieben im Nachgang.
Könntest du heute noch Rhönrad fahren?
Also ich könnte mich reinstellen, könnte mal zwei Drehungen in die eine Richtung und in die andere vollziehen, aber Elemente kann ich nicht mehr drin turnen.
Und zur Leichtathletik bist du dann wie gekommen?
Ich war immer schon auch begeisterter Leichtathlet in der Schule, im Schulsportverein und habe es immerhin auch schon mal bis zur Berliner Meisterschaft als Teilnehmer geschafft, über 400 Meter und bin über die Universität in eine Spezialfachausbildung Leichtathletik gegangen und habe dadurch einen ziemlich engen Bezug zur Leichtathletik gewonnen.
Ja, du bist ja ein waschechter Berliner, hast studiert an der Humboldt-Universität in Berlin, Doktorarbeit geschrieben zum Einfluss der Bootstellung auf die Belastung in den Gelenken von Athleten beim Rudern und seit 1995 dann als Wissenschaftler gearbeitet für den Sprint in der deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Was waren da oder was sind da so deine wichtigsten Erkenntnisse gewesen?
In der Zusammenarbeit, über langjährige Zusammenarbeit mit den Trainern, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es leider keine Lösung gibt, die man universell anwenden kann, wodurch wir besser werden. Häufig werden in der Argumentation bestimmte Sachverhalte verabsolutiert. Die Wahrheit liegt aber meistens in der Mitte. Und im Wesentlichen geht es eigentlich immer um eine Optimierung. Also nie um ein Falsch oder um ein Richtig im eigentlichen Sinne. Konkret denke ich mir, gibt es schon ein paar Dinge, die wir kennengelernt haben und die wir nachweisen können. Zum Beispiel haben wir zusammen mit der Trainerschaft die Bedeutung des gestreckten Kniegelenks während des Bodenkontakts im Sprint nachvollzogen. Und ich bin mir schon sicher, dass unter anderem durch diese Erkenntnis in den letzten Jahren die Verbesserungen im Kurzsprint nachzuvollziehen sind. Da bin ich mir relativ sicher. Wichtig ist aus meiner Sicht ein kritischer Trainer, der mit seinen Erfahrungen der Experte für das Training ist. Und der Wissenschaftler ist aus meiner Sicht derjenige, der Fragen beantworten sollte vom Trainer.
Und wichtig dabei natürlich ist die Zusammenarbeit letztendlich zwischen dem Wissenschaftler und dem Trainer. Wie hat sich das so im Laufe der Jahre aus deiner Sicht in der Trainingslehre entwickelt? Was hat sich verändert? Du bist ja jetzt nach wie vor im Bereich Wissenschaftslehre tätig. Wie würdest du da die Entwicklung entsprechend nachvollziehen?
Ja, die Verhältnisse sind schon immer komplexer geworden in der Vergangenheit. Es geht zwar immer noch im Wesentlichen um das Verhältnis von Belastung und Erholung, was im Mittelpunkt steht, aber es gibt heutzutage mehr Möglichkeiten, wie Training gestaltet wird. Das fängt mit der Periodisierung des Trainings an, spielt aber auch hinein in die Frage, welche Mittel der Trainer heute zur Verfügung hat, um sein Training zu objektivieren. Und die Vielzahl neuer Erkenntnisse stellen natürlich auch den Trainer vor neue Herausforderungen.
Und damit man gute Trainer hat, bietet ja die DLV Trainingsakademie die Ausbildung als Trainer an. Da stelle ich mir als erstes mal die Frage, wenn man selbst ehemaliger Leistungssportler war in der Leichtathletik, hat man dann Vorteile bei der Ausbildung?
Ja, ganz klar. Wir freuen uns natürlich über jeden Interessenten, der bei uns Trainer werden will, aber ehemalige Leichtathleten haben natürlich einen Vorteil in der Ausbildung. Sie haben einfach die Möglichkeit, bei der Wissensvermittlung immer einen Praxischeck mit ihren eigenen Erfahrungen zu machen. Wir wissen ja, der mündige Athlet hinterfragt auch das Wie und Warum im Training und dadurch hat er natürlich eine Chance, rückwirkend und rückblickend sein Training einzuschätzen und in den Praxiszusammenhang die Erkenntnisse zu stellen. Also er hat eindeutig einen Vorteil und nicht umsonst sind es eben auch viele ehemalige Athleten, die bei uns Trainer werden.
Vielleicht kannst du mal für unsere Hörer so kurz skizzieren, wie hat man sich so eine Ausbildung vorzustellen? In welche Teile gliedert sich das auf? Wie lang dauert es, bis man dann letztendlich die Abschlussprüfung hat?
Na, wir haben neuerdings einen Online-Kurs zur Vorbereitung. Dort wird sichergestellt, dass alle Teilnehmer mit einem vergleichbaren Niveau die Präsenzausbildung beginnen. Dann sind das normalerweise zwei große Blöcke, die durchgeführt werden, freitags und am Sonntag, wo vor Ort dann Lehrinhalte bearbeitet werden. Die Ausbildung setzt sich zusammen aus praktischen Inhalten, also methodischen, lehrmethodischen Dingen, als aber auch aus reinen Theorieveranstaltungen, wie zum Beispiel Einführung in die Biomechanik, Trainingslehre in den einzelnen Disziplinen. Also ist ein bunter Mix und wir haben dort überall Experten, die wir quasi einbinden in die Ausbildung, dass wir dort, denke ich mal, eine sehr hochwertige Ausbildung sicherstellen. Natürlich auch unsere eigenen Bundestrainer, die dort als Referenten vor Ort sind.
Du hast es gerade schon angesprochen, seit kurzem eben auch Online-Angebot. Das dürfte in Zukunft, denke ich, verstärkt sein. Also diese Digitalisierung und auch die Ausbildung online. Ist das euer Ziel, auch hier weiter voranzuschreiten?
Ja, genau wie wir jetzt hier beide zusammen ein Gespräch machen, du den Ton aufzeichnest und wir uns sehen, gibt es natürlich völlig neue Möglichkeiten, die auch wir versuchen wahrzunehmen. Die Digitalisierung hält auch DLV-Ausbildung immer stärker Einzug. Das ist zum Beispiel in Online-Seminaren der Fall, aber auch in der Kombination von Online- und Präsenzunterricht. Und es bietet natürlich auch dem Teilnehmer die Möglichkeit, zeitlich selbstbestimmt Lerninhalte sich anzueignen. Ja. Und es gibt neuerdings auch die Möglichkeit, diese Lerninhalte mit einer Erfolgskontrolle zu versehen und auch zu zertifizieren, sodass es wirklich auch formal alles Einzug in die Ausbildung gehalten hat. Prinzipiell versuchen wir natürlich mit unseren Partnern, das ist beim DLV der Philipka Verlag, Wissen zielgenau für unsere Trainer, aber auch für alle Leichtathletik-Interessierten zur Verfügung zu stellen. Und das funktioniert natürlich nur online.
Heißt, es gibt jetzt ja schon viele Publikationen, die sich mit der Lehre beschäftigen. Im Online-Angebot wird es noch ausgebaut. Es gibt aber auch noch ein zweites Standbein, was allerdings aufgrund von Corona zurzeit ruht. Das ist die Auslandstrainerschule, wo man international für die Trainerausbildung sehr viel tut. Ich habe es angesprochen, es ruht zurzeit wegen Corona. Welche Alternativen habt ihr da vorgesehen für die ausländischen Studenten?
Gut, zurzeit ist kein Präsenzunterricht bei der Auslandstrainerakademie beim DLV. Wir haben im Rahmen des Alumni-Programms eine Fortbildungsserie aufgelegt, wo wir verschiedene Themenfelder bearbeiten, anbieten. Das umfasst zum einen ganz praktische, konkrete trainingsmethodische Fragestellungen, aber auch übergreifende Problematiken wie die Prävention vor sexualisierter Gewalt, die gesamtgesellschaftlich bearbeitet werden, aber auch eben eine große Relevanz für die Leichtathletik haben. Und da versuchen wir mit sehr guten Referenten online Weiterbildung aufzulegen, wo sich alle ehemaligen Kursteilnehmer bei uns einschreiben können und teilnehmen können.
Wenn du mal das Gesamtbild des Trainers, der es ja immer ein bisschen schwerer hat als der Athlet, wenn man erfolgreich ist, steht meist der Athlet im Mittelpunkt. Wenn du das Gesamtbild des Trainers beurteilst, wie würde da dein Fazit aussehen?
Ja, das ist natürlich schon eine kritische Frage, die du mir jetzt hier stellst. Es ist, würde ich sagen, als Leichtathletiktrainer ist man besser dran als Trainer in vielen anderen Sportverbänden. Nichtsdestotrotz müssen wir uns ja mit den Besten auf der Welt messen. Und dann ist es eigentlich klar, wer eine gute Leistung erbringen will, benötigt eine sehr gute Ausbildung. Da sind wir beim letzten Punkt. Und dazu gehört natürlich auch dann eine adäquate, sehr gute Bezahlung, dass wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und das ist schon insgesamt in Deutschland sehr differenziert zu betrachten. Es gibt da sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Arbeitgebern. Insgesamt ist der DLV nicht schlecht aufgestellt, aber es gibt natürlich immer Luft nach oben.
Luft nach oben war das Stichwort, vielleicht um das Thema Ausbildung hier abzuschließen. Wie lange dauert die Ausbildung, die man macht dann als Trainer?
Also ich kann zumindest mal sagen, zurzeit noch zu lange. Das liegt unter anderem daran, dass alle Trainer ja alle Lizenzstufen durchlaufen müssen, vom C-Trainer zum A-Trainer. Das ist natürlich auch gefordert, dass dazwischen Praxistätigkeit liegen soll. Es wird nicht jährlich jeder Ausbildungsgang angeboten. Und am Ende sind wir natürlich auch einem akademisch ausgebildeten Trainer interessiert, also jemand, der eine Hochschule, die Trainerakademie des DOSB besucht hat oder einen Masterabschluss, einen Bachelorabschluss an der Universität erlangt hat. Und das ist gegenwärtig, dauert das zu lange. Wir arbeiten aber daran, dass wir für einen ausgewählten Personenkreis, nämlich für diejenigen, die hauptamtlich beruflich arbeiten wollen, in der Leichtathletik dort Kurse auflegen, die die Ausbildungszeit verkürzen werden künftig.
So dass man bei 2 Jahren rauskommt, oder wie habe ich das zu verstehen?
Na, 2 Jahre ist sehr, das ist ein bisschen sehr optimistisch, das geht nicht, kann ja auch nicht gehen, wenn wir sagen, wir wollen einen gut ausgebildeten Trainer haben, akademisch gebildet, dann ist das Minimum ja, wenn wir jetzt mal den Master als Vergleich nehmen, mindestens 5 Jahre. Aber auch das ist für uns eine Herausforderung, in diesem Zeitraum zu bleiben. Das ist gar nicht so einfach.
Nun ist es ja so, neben gut ausgebildeten Trainern ist es in der Leichtathletik auch wichtig, dass man das Übungsleitersystem fördert, also die Ehrenamtlichen, die in den einzelnen Vereinen arbeiten. Was kann man in diesem Bereich tun, um ja genügend Übungsleiter zu haben, die auch gut ausgebildet sind?
Also neben der Tätigkeit, die der DLV zur Verfügung stellen kann in Form der Trainerakademie, denke ich mir mal, dass die Schulen eine sehr große Rolle spielen in der Frage. Es gibt sehr viele Sportlehrer. Wenn wir die alle erstmal begeistern könnten für die Leichtathletik, um dort als Übungsleiter, Trainer Angebote im Rahmen des außerschulischen bereitzustellen, dann wären wir schon sehr weit. Und der zweite große Hebel sind natürlich die Vereine. Wir haben sehr, sehr viele Leichtathletikvereine und wir müssen dort einfach in die Breite stärker Weiterbildungsangebote vorhalten können.
Auf jeden Fall, da glaube ich, sind wir uns beide einig, ohne Übungsleiter, ohne Ehrenamt würde es in der Leichtathletik nicht vorwärts gehen. Ja, ich mache immer so ein kleines Assoziationsspiel, damit das Ganze ein bisschen aufgelockert wird. Du bekommst von mir 4 Begriffe und sagst einfach spontan 4 Antworten dazu. Beginnen wir mal mit dem Begriff Theorie.
Da würde ich sagen, ist die Grundlage ein Arbeitsmittel für jeden guten Trainer.
Erfolg.
Ist das Ergebnis aus Talent und Ehrgeiz des Athleten auf der einen Seite und Wissen und Erfahrung des Trainers auf der anderen Seite.
Ausbildung.
Sollte nicht unterschätzt werden, auch wenn manchmal Inhalte vermittelt werden, die scheinbar nicht direkt relevant sind, aber sie ist dann wichtig, um Dinge im größeren Rahmen einordnen zu können.
Und die Qualität.
Ja, Qualität ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit für uns im Wettbewerb besser zu werden.
Ja, das hast du prima beantwortet. Wenn du mal nicht an der Trainerakademie bist, und da hat man ja auch viel zu tun mit Kursen, mit Vorbereitung von Kursen und auch mit Reisetätigkeiten natürlich, was ist dann für dich so ein guter Ausgleich zum Alltag?
Ich habe einen kleinen Garten, und meine Frau hat mich für die Rasenfläche verantwortlich gemacht. Da gibt es viel Unkraut, das kann man dann rauszupfen. Und neuerdings darf ich mich auch schon mit Tomaten und mit solchen Dingen beschäftigen. Und es macht mir echt Spaß, wenn man sieht, wenn es im Garten wächst, wie die Tomate roter wird, der Kürbis größer wird. Da kann ich mich sehr entspannen bei.
Und wenn ich so richtig recherchiert habe, bist du auch jemand, der ab und zu mal gerne so einen Tanzkurs belegt, weil deine Frau sehr gerne tanzt.
In der größten Verzweiflung, wenn man nicht weiß, was man der Frau zu Weihnachten schenkt, dann kann ich allen Zuhörern empfehlen, mit einem Tanzkurs kommt man ganz groß raus bei der Ehefrau. Und so eine Sache kann man natürlich auch wiederholen. Ist auch eine schöne Gelegenheit dabei, dann abends mal einen Schluck Wein trinken zu gehen und aus der Bude rauszukommen. Und da ich ein vergleichsweise, ich sag's jetzt mal, in bestimmten Dingen fauler Mensch bin, sind wir immer beim Grundkurs geblieben. Braucht man zu Hause nicht zu üben. Ja? Geht schön tanzen mit der Frau, hat einen Anlass.
Das hört sich doch sehr, sehr gut an. Bevor wir wieder auf die berufliche Komponente kommen, vielleicht noch zum Abschluss. Du liest auch gerne Bücher, Krimis, wenn ich's, so habe ich es mir zumindest sagen lassen. Was kannst du so an Buchtipps empfehlen?
Na, ich bin eigentlich ein Freund von alten Krimis, Sherlock Holmes zum Beispiel, aber lese auch gerne Wallander. Und historische Bücher lese ich auch ganz gerne mal. Ken Follett darf für mich nicht zu komplex und zu anspruchsvoll sein. Es soll wirklich noch die Unterhaltung ein bisschen vorherrschen. Und die Sherlock Holmes Bücher von Arthur Conan Doyle kann man in der Zugfahrt bei einer längeren gut lesen. Oder auch mal in einem halben Urlaub, denke ich mir, sowas könnte ich schon empfehlen.
Immer, wenn man natürlich dazu kommt. Kehren wir wieder zurück zu deinem Beruf, wenn man die Ausbildung des Trainers nimmt. Was glaubst du, hat die Psychologie in dieser Ausbildung für einen Stellenwert?
Psychologie spielt natürlich eine wesentliche Rolle bei der Frage von der Kommunikation zwischen Trainer, Athlet, bei Motivation, bei Emotionen. Es ist eine eigentlich auch unterschätzte Teilwissenschaft bei uns. Es spielt natürlich auch damit eine Rolle, dass wir nur ein begrenztes Stundenkontingent haben und dort natürlich die spezifischen Dinge sehr im Vordergrund stehen. Ich glaube aber schon, dass bei einer Neuausrichtung des Curriculums die Psychologie einen größeren Einfluss haben wird.
Ja, man merkt es immer wieder, dass es immer mehr Einfluss nimmt, also ob das ein Mentalcoach ist und die Psychologie einfach immer höher angesiedelt wird im Hochleistungssport. Wenn man nochmal drauf schaut, auf die Lehrgänge, die einzelnen, die ihr anbietet, was ist da zurzeit in Planung bei euch an der Trainerakademie?
Wir sind gegenwärtig bei der A-Trainer-Ausbildung, hatten das Glück und das Fortun, noch im letzten Herbst Teil 1 in Präsenz durchführen zu können. Wir haben jetzt Teil 2 in diesem Jahr und werden dort mit einem Online-Modul weiterführen, die Ausbildung, und im Herbst dann hoffentlich in Präsenz noch ein paar praktische Dinge abhandeln können und die Prüfung. Ansonsten sind wir dabei, unser Curriculum zu überarbeiten, wo wir eben solche Dinge berücksichtigen, die wir vorhin schon besprochen haben.
Corona ist ja auch ein Stichwort, was natürlich die Arbeit an der Trainerakademie verändert. Du hast es angesprochen, im letzten Herbst gab es den letzten Präsenzunterricht. Jetzt in diesem Jahr hoffst du, dass es wieder Präsenzunterricht gibt. Gibt es sonst noch Veränderungen, die Corona mit sich geführt haben und die vielleicht gar nicht so schlecht sind?
Ja, gut. Wir sind natürlich genau wie die meisten anderen, die häufig im Büro ansonsten sind, gegenwärtig im Homeoffice. Meine Tätigkeit besteht sehr stark aus Videokonferenzen. Es gibt natürlich kaum noch Reisen. Es führt aber auch zu dem positiven Effekt, dass man doch mit seinen Kollegen, man wundert sich, einen intensiveren Austausch hat. Wir haben jeden Tag ein tägliches Meeting und ich denke mal, als alle noch im Büro gewesen sind, haben wir uns nicht so systematisch über die Probleme unterhalten. Und es bleibt einfach mehr Zeit, weil die Arbeit intensiver ist im Homeoffice. Weniger Ablenkung, keine Reisetätigkeit. Aber natürlich fehlt auch ein bisschen das Soziale. Ist natürlich auch klar.
Davon gehe ich aus, das wird wiederkommen. Bei nahezu allen Titelkämpfen sind immer auch die Biomechaniker dabei. Für Menschen, die sich weniger mit der Leichtathletik beschäftigen, die fragen sich natürlich dann, was machen die da eigentlich immer und warum müssen die eigentlich immer da dabei sein mit ihren Kameras und mit ihren Messgeräten? Vielleicht kannst du das mal erläutern.
Ja, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, im Nachgang erklärt der Biomechaniker, warum Athlet schnell gewesen ist. Das ist natürlich die leichteste Variante, des Erkenntnisgewinns. Nein, Spaß beiseite. Wir haben natürlich bestimmte Ideen, wie die Technik unserer Athleten aussehen soll. Die wird, in Wettkämpfen mit einer Wettkampfanalyse überprüft, nach Reserven gesucht. Und auf der anderen Seite, wird natürlich bei internationalen Wettkämpfen auch eine Weltstandsanalyse vorgenommen. Dann ist es natürlich schon ein bisschen so zu schauen, was machen andere, wo liegt der Unterschied, was führt zu Erfolg. Und dafür ist es schon notwendig, dass Kollegen vor Ort sind, um mit dem entsprechenden Equipment, eine Auswertung vornehmen zu können.
Gerade in der Lehre ist es ja auch wichtig, dass man ein bisschen über den Tellerrand schaut. Wie würdest du sagen, sieht der Dialog mit World Athletics, dem Weltverband der Leichtathletik, aus in Bezug darauf?
Ja, in Bezug auf Weiterbildung haben wir natürlich einen engen Kontakt mit World Athletics, auch mit European Athletics. Es gibt viele Angebote, die wir auch wahrnehmen, aber wir sind nicht nur Konsument, sondern bieten auch Inhalte an. Da möchte ich jetzt auch gerne auf Professor Behrens verweisen, die stark engagiert ist auf dem Gebiet Women in Leadership. Und zusammen mit der Akademie bieten wir dort Angebote an für European Athletics und haben dort auch schon mit den Frauen aus Großbritannien einen Erfahrungsaustausch zu laufen gehabt. Also nicht wir, sondern die Frauen des DLVs mit den Frauen vom britischen Verband.
Will heißen, Vernetzung spielt doch eine große Rolle bei euch.
Das ist auch eine Frage, wo wir unsere Referenten herbekommen. Und da sind wir dann auch wieder bei der Frage Videokonferenzen. Es gibt natürlich heutzutage an der Stelle auch ganz andere Möglichkeiten, Referenten in die Ausbildung, internationale Referenten in die Ausbildung einzubeziehen, weil die Reisetätigkeit wegfällt. Dadurch werden viele Dinge möglich, die sonst eigentlich nicht möglich waren.
Ja, wir sind fast schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. So schnell geht das, Ralf. Vielleicht noch eine ganz private Frage. Du hast lange den Sprint begleitet. Ist das die Lieblingsdisziplin von dir in der Leichtathletik oder hast du noch so, ja, Disziplinen, wo du sagst, ja, die gefallen dir schon immer?
Ja, also klar, Sprint ist eine Lieblingsdisziplin von mir, aber ich bin auch ein großer Fan vom Zehnkampf. Die Silbermedaille von Frank Busemann war für mich ein Highlight gewesen und das hat für mich so einen tiefen Eindruck hinterlassen, dass ich dort wirklich ein neues Verhältnis zum Zehnkampf gewonnen habe und ich den auch sehr gerne mir immer anschaue. Ist extrem spannend und deutschen Athleten sind in der Regel auch immer ziemlich gut in der Disziplin, also das macht echt Spaß.
Da muss ja der Triumph von Niklas Kaul letztes Jahr bei den Weltmeisterschaften für dich was ganz Wunderbares gewesen sein.
Ja, das war schon grandios, wenn man live dabei war und sich das anschauen konnte. Es ist einfach ein tolles Gefühl.
Ja, zwei Fragen. Auch das ist etwas, was wir immer beibehalten bei unserem Podcast von unseren Usern, möchte ich dir noch stellen. Die eine Frage lautet, spielt bei der Ausbildung zum Trainer auch die Ernährungswissenschaft eine Rolle?
Ernährungswissenschaft, spielt prinzipiell für das Training und für den Athleten eine sehr große Rolle. Bis jetzt ist es häufig so, dass wir direkt in der Ausbildung zum A-Trainer nicht darauf konkret immer eingegangen sind, sondern Weiterbildung für A-Trainer vorgehalten haben, um sich zu qualifizieren. Wir haben ausgesprochen großes Beratersystem. Dort sind auch Ernährungsberater arbeiten dort mit. Aber genau wie Psychologie wird aus meiner Sicht auch die Ernährungswissenschaft oder Beratung eine größere Rolle spielen. Und da muss der Trainer über grundlegende Dinge bezüglich gesunder Ernährung schon Bescheid wissen.
Ja, hat sich auch viel entwickelt in den letzten Jahren auf diesem Feld, das muss man ganz klar sagen. Zweite Frage lautet, wie lässt sich das Berufsbild des Trainers verbessern?
Das ist natürlich eine Aufgabenstellung, der wir uns alle stellen müssen. Es muss verhindert werden, dass der Eindruck aufkommt, Trainerdasein ist ein Hobby und läuft nebenbei, neben anderen Tätigkeiten. Ist natürlich die Darstellung in den Medien, die eine wichtige Rolle dort hat, und auch das Innenverhältnis zwischen Athlet und Trainer ist dabei zu beleuchten. Wie ist dort die Konstellation? Wer ist für wen zuständig? Wer hat welche Verantwortlichkeiten? Also wir alleine werden dort ein Problem haben, dieses zu verändern. Es muss einfach eine gesamtgesellschaftlich stärkere Würdigung gegeben sein.
Ja, das hast du wunderbar formuliert. Zum Abschluss noch würde ich dich gern noch ein bisschen bitten, in die Glaskugel zu schauen. Letztes Jahr sind die Olympischen Spiele ja verlegt worden auf dieses Jahr. Jetzt ist wieder die Frage, glaubst du, dass die Spiele stattfinden werden in diesem Jahr? Für die Athleten wäre das natürlich besonders wichtig, weil sie sich schon letztes Jahr darauf vorbereitet haben und jetzt wieder hinfiebern. Wie ist da deine Meinung dazu?
Also ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch und aber auch unter Abwägung der Gegebenheiten, der Möglichkeiten des IOCs und des Fortschritts bei den Impfungen. Und wenn man sieht, wie wir deutsche Meisterschaften durchführen konnten, bin ich guter Dinge, dass wir Olympische Spiele haben werden. Klar, die Frage ist, wie die Zuschauer dort beteiligt werden können, aber ich glaube, bin mir eigentlich ganz sicher, dass der sportliche Wettkampf stattfinden wird.
Ja, da gehe ich mit. Ich sehe das genauso. Es werden andere Spiele werden, aber nichtsdestotrotz können sie trotzdem sehr schöne und sehr spannende Spiele werden. Dr. Ralf Buckwitz, Ralf, ich danke dir für das Gespräch, wünsche dir eine schöne Zeit und eine tolle Ausbildung bei den Trainern. Und ja, freue mich, wenn wir uns wieder mal bei True Athletes, True Talk sprechen, um einen schönen Podcast zu machen.
Ja, ich bedanke mich auch für das nette Gespräch.